Domradio Menschen.
Wer 60 Jahre alt ist und männlich, hat statistisch noch 1040 Samstage vor sich. Das jedenfalls hat sich Bill Mockridge ausgerechnet, als er 60 Jahre alt war und gleich 1040 Murmeln gekauft und ein Aquarium, in das die 1040 Murmeln reinkamen. Und seitdem nimmt Bill Mockridge Samstag für Samstag eine Murmel hinaus. Als Erinnerungsstütze, wie kostbar das Leben ist und daran, aus jeder Woche etwas Besonderes zu machen. Wobei ich mich ernsthaft frage, wie Bill Mockridge aus seinem Leben wohl was noch Besonderes machen wollte. Seitdem er mit 15 Jahren die Schule schmiss, um Schauspieler zu werden, liest sich sein Leben wie ein einziges Abenteuer. Schauspielschule in Kanada, Engagements in Europa, Rollen von Shakespeare bis zur Lindenstraße, ein eigenes Theater gegründet, die Springmaus in Bonn, hier seine Frau Margie kennengelernt, 6 Söhne bekommen. Wenn das kein Lebenslauf voll gefüllt mit prallem Leben ist, weiß ich auch nicht. Aber damit nicht genug. Bill Mockridge erfuhr ganz nebenbei von einer Köchin, dass er ein Adoptivkind ist. Mit viel Aufwand fand er seine leibliche Mutter, die ihn aber zeitlebens nicht in ihr leben lassen wollte. Also Stoff in Hülle und Fülle für nur eine klitzekleine Menschensendung. Bill Mockridge, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Am Anfang stellt sich unser Gast Bill Mockridge selber vor. Deswegen bitte, Alter?
67.
Beruf?
Schauspieler.
Berufung?
Schauspieler.
Ein bisschen zögerlich. Religion?
Ich bin evangelisch getauft und erzogen worden.
Wie gerne evangelisch?
Immer wieder gerne. Also ich verliere es und dann finde ich wieder zwischendurch, mein Großvater hat eine Kirche in Kanada gebaut und da sind wir im Sommer natürlich immer da drin und ich bin sehr glücklich da zu sein und merke, dass das eine sehr offene und sehr schöne Art ist, einen Gottesdienst zu feiern und bin gerne da. Meine Frau ist katholisch, sodass wir eigentlich jeden Sonntag in die römisch-katholische Messe gehen.
Die ist katholische Italienerin. Als ich mit 7 Pinocchio im Schultheater auf der Bühne sah, wusste ich,
dass ich Schauspieler werde.
Dass ich nicht nur Schauspieler werden wollte, sondern auch werden würde, wusste ich mit 7, weil
das der einzige Weg war für mich, mich glücklich zu machen.
Als unsere Köchin mir sagte, meine Mutter sei meine Adoptivmutter,
dachte ich, das kann nicht sein. Warum würde mich meine Mutter weggeben?
Als ich die Schule fürs Theaterspielen geschwänzt habe, habe ich keine Sekunde an den Premierenbericht in der Zeitung verschwendet. Hätte ich aber besser mal getan, weil?
Weil ich natürlich damit hätte rechnen müssen, dass mein Vater einen Herzinfarkt bekommt.
Mit 15 habe ich die Schule geschmissen, weil?
Ich keinen Sinn mehr drin sah, nutzloses Zeug zu lernen.
Danach wäre ich fast unter die Räder gekommen, wenn nicht
meine Mutter mir geholfen hätte und mir ein Vorsprechen bei der Theaterschule geschafft hätte.
Ende der 70er habe ich versucht, meine leibliche Mutter zu finden, damit
ich ein Gesicht sehe, das aussieht wie ich.
Dass meine leibliche Mutter mich Zeit ihres Lebens nicht sehen wollte, ist für mich
schade für mich und schade für sie.
Als ich das erste Mal in deutschen Theater gastierte,
hatte ich einen Heidenbammel und dachte, das kriege ich alles nicht hin mit dem Deutschen.
Ein eigenes Theater wollte ich Anfang der 80er gründen, weil
ich das klassische Theater zu langweilig fand.
Eine gute Springmaus ist eine gute Springmaus, wenn?
Wenn er die Welt durch eine komische Brille sieht, wenn er unter Druck wachsen kann und wenn er eine gute und große Allgemeinbildung hat.
Als meine spätere Frau Margie bei den Springmäusen vorsprach, wusste ich,
dass sie ein außergewöhnlicher Mensch ist.
Als Comedian mit einer Comedian verheiratet zu sein, bedeutet,
dass wir sehr viel lachen und natürlich auch sehr viel über Witze nachdenken.
Einen Sohn zu bekommen, heißt,
das größte Glück, das ich mir vorstellen kann.
6 Söhne zu bekommen, heißt?
6-mal das große Glück.
Wenn einer meiner Söhne die Schule geschmissen hätte mit 15, hätte ich
ihm geholfen.
8 Leute in einer Familie im Showbiz bedeutet für die Familienbühne im Wohnzimmer?
Dass man die Sprechzeiten einteilen muss.
Bald 25 Jahre in einer Vorabendserie zu sehen zu sein heißt?
Ein Luxus als Schauspieler zu erleben, wie man eine Figur über 25 Jahre entwickeln kann.
Wenn der Vater als eine etwas zugegebene, etwas spießige, sehr bürgerliche Figur im Fernsehen ist, heißt das für die pubertierenden Söhne?
Gar nichts, weil die das sehr gut auseinanderhalten können.
Ah. Lust auf Leben heißt in jedem Alter laufen, weil?
Weil? Mhm. Weil Bewegung eigentlich das A und O ist und Bewegung ist, davon bin ich 100% überzeugt, lebensverlängernd.
Laben?
Genauso laben heißt genussvoll sein Leben leben und aber maßvoll. Das heißt also wirklich überlegen, was esse ich und das dann bewusst essen.
Lieben?
Ja, lieben heißt, lieben ist so viel. Lieben ist Margie, lieben ist die, sind Kinder. Liebe ist ja, die Inspiration des Lebens.
Lachen?
Lachen ist wichtig, weil Lachen schafft immer Distanz und ist aber sofort immer unmittelbar und spontan.
Lernen
ist eine Sache, das kann man nicht lang genug machen. Es gibt ein lebenlanges Lernen und ich möchte bis zum Schluss versuchen, jeden Tag was zu lernen.
Wenn ich samstags eine Murmel aus meinem Aquarium nehme, dann?
Dann denke ich, mach was aus dieser Woche, die jetzt kommt. Mach was Besonderes.
Wenn ich irgendwann die letzte Murmel aus meinem Aquarium nehme, dann?
Dann sage ich, ab heute lebe ich ein überdurchschnittliches Leben. Weil das diese 75 Jahre ist eigentlich sozusagen der Durchschnitt. Und wenn man länger lebt als 75, sagt man, jetzt hat der liebe Gott mir ein bisschen mehr Zeit gegeben und die will ich nutzen.
Wenn ich im Sommer in unserem Häuschen in Kanada bin?
Ah, dann kann ich einfach wunderbar entspannen und komme ganz zu mir, ganz nach unten.
Alter ist?
Ein Geschenk, wenn man dieses Geschenk annimmt und daraus was macht.
Letzte Frage. Gott ist?
In allem, was wir sehen, in allem, was wir erleben, wenn wir die Augen dafür haben.
Unser Gast heute in dieser Sendung Menschen ist der Schauspieler Bill Mockridge. Sagen Sie nicht, den kennen Sie nicht, denn Sie kennen Erich Stiller aus der Lindenstraße, also den Mann von Frau Beimer, oder? Wusste ich's doch. Bill Mockridge, schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Aber über die Lindenstraße ist schon so viel gesagt. Lassen Sie uns, wenn, später darüber reden. In den letzten Jahren haben Sie sich viel mit einem Thema auseinandergesetzt, das die allermeisten Menschen nur mit Gummihandschuhen und ganz spitzen Fingern anfassen. Das Alter, genauer gesagt das Älter oder Altwerden und das Altsein. Sie haben ein Buch geschrieben, Je Oller, Je Doller. Und Sie touren mit dem Soloprogramm Was ist Alter, warum wir immer jünger werden durch die Städte. Warum stecken Sie da so viel Energie rein?
Ich habe eigentlich mir gar keine Gedanken gemacht über das Alter, bis ich 50 wurde. Und als ich 50 wurde, haben mir meine Kinder ein T-Shirt geschenkt mit der Aufschrift 50 Jahre gut gemacht zum 50. Geburtstag. Und ich fand dieses T-Shirt ganz toll. Und am Abend kam so eine junge Frau vom Fleurop, die muss vielleicht 18 Jahre alt gewesen sein, und sie hat mir Blumen gebracht von meinen Kollegen von der Lindenstraße. Und ich stand an der Tür mit ihr und wir haben ein bisschen geredet und ich sehe, wie sie mein T-Shirt durchliest. Und ich denke, oh, jetzt gratuliert sie mich zum Geburtstag. Und sie sagt, oh, Herr Mockridge, also hören Sie mal, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Hochzeit. Und ich habe gedacht, ich habe nicht richtig gehört, was sie hat. Bin zu meiner Frau reingegangen, habe gesagt, diese junge Frau hat geglaubt, ich bin 50 Jahre mit dir verheiratet. Wie sieht die mich? Die war sehr jung, aber ich habe gesagt, wie nimmt die mich denn wahr? Und dann hat meine Frau gesagt, naja, du bist jetzt nicht mehr so der ganz junge Kerl. Und wir Männer, eigentlich, wir kriegen das, viele Männer kriegen das gar nicht mit. Und dann brauchen sie so einen Moment, wo irgendjemand sagt, boah, der alte Opa oder irgendwas, wo man denkt, okay, da ist was passiert. Okay, das war der Grund, warum ich anfing, so Programme zu schreiben über das Alter, weil ich wollte einfach wissen, ob andere Leute das auch haben, dass ich gemerkt habe, jetzt fange ich an, Geräusche zu machen, wenn ich aufstehe, dann mache ich so und so. Meine Kinder ziehen mich natürlich damit auf oder ich habe neulich entdeckt, dass ich unter die Brabbler gegangen bin.
Unter die Brabbler?
Unter die Brabbler. Ich rede mit mir selber. Also ich hörte, wie eine Stimme sagte, so, jetzt gehen wir mal in die Küche, machen uns ein bisschen Kaffee. Ah, nee, du hast schon 2 Tassen Kaffee getrunken. Und dann machen wir einen Tee. Genau, einen Tee. Also Und das sind einfach die Sachen, die stelle ich bei mir fest und dann sage ich das auf der Bühne und dann lachen die Leute darüber, weil sie sagen, ja, genau so ist es bei mir. Und ich bin aber nur der Meinung inzwischen, jetzt wo ich eigentlich seit 17 Jahren Programme über das Älterwerden schreibe und aufführe, dass das Alte wirklich ein ganz großes Geschenk ist. Das hatte ich nicht begriffen bis 63, 64, als ich anfing, viele von meinen Nebentätigkeiten abzugeben und weniger zu arbeiten und mehr Zeit für mich hatte. Die Kinder waren dann langsam alle aus dem Haus und dann merkte ich, dass das Leben, was mich bis dahin immer gestaltet hatte, die Probleme in der Familie, die drei Berufe, die ich hatte, auch das soziale Engagement, was natürlich auch sehr viel Zeit und Energie gefordert hat, das fiel langsam alles weg und plötzlich ging es mehr um mich. Und das fand ich ein Geschenk. Auch meine Frau, ich sehe meine Frau jetzt also viel öfter und wir können auch viel öfter miteinander reden, einfach weil die Kinder nicht dazwischen quaken. Und dann fing ich an zu sagen, man kann sein Leben wirklich neu gestalten. Ich sage auch, wir sind in einer Revolution im Moment, und zwar eine Revolution des Alters. Wir sind eine Generation, also die Nachkriegsgeneration ist eine Generation, die hat es noch nie in dieser Form in der Menschheitsgeschichte gegeben. Und das ist eine Möglichkeit, wirklich die nächsten 20, 30 Jahre in seinem Leben neu zu gestalten, vielleicht einen neuen Beruf anzunehmen oder neue Hobbys zu machen, in ein anderes Land umzuziehen. Also vieles wirklich sich zu fragen, was möchte ich jetzt erledigen oder was möchte ich jetzt neu erleben und nicht, jetzt kommt der Abbau langsam Jahr für Jahr, da werde ich älter und dann ist es irgendwann mal vorbei.
Sie haben eben gesagt, ich so ungefähr mit 63 habe ich begriffen, dass das ein Geschenk ist und alles, was dazugehört, was Sie jetzt erzählt haben, dass es nochmal eine ganz neue Chance ist, sich auch nochmal ganz neu anzufangen im Leben. Was war denn bis 63? Also wenn Sie mit 50 angefangen haben, Programme zu schreiben und mit 63 gemerkt haben, das ist ja was Tolles. Was war es denn die ersten 13 Jahre?
Es war erstmal, das erste Programm hieß Leise rieselt der Kalk. Und es war, glaube ich, erstmal dieses Erkennen, ich werde älter. Die Zeit hat aufgehört, wo ich so ein junger Spund bin und wo alles wunderbar klappte. Und einfach erstmal zu sagen, ich werde tatsächlich älter. Die Zeit ist vorbei. Das zweite Programm hieß Ihr Zipperlein kommet. Und das war ein Programm, wo ich mehr und mehr sagte, okay, man muss wirklich lernen, auch das zu akzeptieren und aktiv damit umzugehen. Dann kam das letzte Programm in der Trilogie, die hieß Rostig, Rostig, Tralalalala. Und das war zu sagen, man kann auch proaktiv damit umgehen und man kann versuchen, sein Leben neu, ein bisschen neu zu gestalten. Und dann ab 63, als ich Je Oller, Je Doller geschrieben habe, das war der Punkt zu sagen, so jetzt versuch mal zu überlegen, was heißt das tatsächlich, sein Leben neu gestalten.
Aber ist das alles nicht noch vor dem Alter? Also ich meine, dass Sie jeden Tag 2 Stunden Sport machen. Sie sind aktiv, Sie sind unterwegs, Sie stehen auf der Bühne, Sie haben Kontakt zu Menschen. So wie Sie hier sitzen, sind Sie schlank und rank und es gibt keinerlei Einschränkungen, auch wenn man Sie nicht mehr für 20 hält. Es ist einfach, es gibt doch noch gar keinen Verlust.
Das ist richtig, aber ich sage, man muss was dafür tun. Und ich glaube, dass man wirklich mit 50 langsam anfangen muss. Ich rede von den Männern, weil Männer natürlich sehr viel sich durch den Beruf definieren, inzwischen natürlich auch sehr viele Frauen. Aber da ist der Beruf, die sozialen Kontakte im Beruf, die Aufgaben im Beruf, die Verantwortung, auch der Stolz, das geschafft zu haben, das ist wahnsinnig stark. Gerade mit 50, 55, ich konnte alles. Ich habe Produktionen angenommen, wenn irgendjemand gesagt hat, ich würde gern das machen, aber ich schaffe es nicht, habe ich gesagt, ja, dann mache ich das auch noch, weil ich meinen Beruf einfach konnte. Ich war absolut souverän. Nur man packt sich dann so zu mit Sachen, dass man sich selber vergisst. Und das war das Problem bei mir. Ich wurde dicker und dicker und weniger sportlich, habe sicherlich zu viel getrunken, zu Fettiges gegessen und merkte, ich gehe auseinander. Und war nur für meinen Beruf und für meine Familie sozusagen tätig, aber hatte nicht angefangen zu sagen, du musst für dich langsam jetzt was tun. Und das ist das Erkenntnis, was ich jetzt habe, dass ich sage, ich muss für mich jetzt was tun und habe auch jetzt, ich schreibe eigentlich ein neues Buch, sozusagen mein Jahr im Jungbrunnen. Ich habe im letzten Sommer, mein Arzt hat gesagt, Bill, du hast wirklich zu viele Kilos drauf und du musst wirklich was tun. Auch die Blutwerte sind alle nicht so toll. Und dann habe ich mich gefragt, kann man wirklich mit 67 sein Leben wirklich ändern? Kann man jetzt durch Fitness, durch Ernährungsumstellung, kann man das Leben ändern? Und ich bin eigentlich mittendrin in diesem Prozess und schreibe ein Buch, sozusagen Tagebuch, und das wird im September rauskommen. und wird heißen Alles frisch.
Alles frisch, okay.
Mein Jahr im Jungbrunnen.
Ihr Jahr im Jungbrunnen. Also dieses Jahr kann man wahrscheinlich verfilmen. Man kann aber auch ihr ganzes Leben verfilmen. Ich glaube, das wäre ein guter Plot, in dem eine Köchin aus Norwegen einem 5-jährigen Kind eine bittere Wahrheit sagt. Der Schauspieler und Comedian Bill Mockridge ist unser Gast heute hier in der Sendung Menschen im Domradio. Bill Mockridge, Sie waren 7 Jahre alt, als sich buchstäblich ein ganzes Universum für Sie aufgetan hat. Und Sie wussten damals, das will ich auch, und zwar als Beruf. Sie waren im Kindertheater, Sie sahen Pinocchio und wussten, das ist meins. Was war passiert? Also wenn Sie an den 7-Jährigen denken, was war passiert?
Ich gehe davon aus, jetzt wenn ich zurückblicke, dass wahrscheinlich mein Selbstwertgefühl nicht so hoch war zu dem Zeitpunkt. Und ich sah, das war eine erste Theaterführung, die ich hier gesehen hatte. Und dieser Junge, der diesen Pinocchio gespielt hat, der war so toll, der war so witzig, der war so lebendig, der hat eine tolle Stimme, eine tolle Körpersprache. Der hat mich so begeistert und ich habe dann gedacht, ach, wenn ich auch sowas mache, dann werden die Leute mich toll finden. Also es war sicherlich sehr kindlich und ich bin nach Hause gegangen, habe zu meinem Vater gesagt, also wir können mit der Schule aufhören, ich werde Schauspieler.
Sie haben gesagt, dass mein Selbstwert, der kann nicht so groß gewesen sein. Da war aber noch mehr. Sie haben gesagt, das will ich, aber es muss ja irgendeine Resonanz in Ihnen gegeben haben, die gesagt hat, das kann ich auch. Das will ich, sagen viele Leute, aber das kann ich. Weil Sie haben gewusst, ich werde das auch. Was war denn das für eine Resonanz in Ihnen, dass Sie dieses Lebendige auf der Bühne auch können?
Ich kann es so nicht sagen. Ich habe natürlich zu Hause, ich habe 3 ältere Geschwister und meine Mutter und mein Vater. Wahrscheinlich habe ich die öfter mal zum Lachen gebracht und da gemerkt, ich kann irgendwie vor Menschen stehen und einen Witz erzählen oder irgendwas Witziges machen und plötzlich lachen Leute. Und das hat mir gut gefallen und ich merkte bei dieser Theateraufführung, ach, sowas muss man, also da, wenn man das als Beruf machen kann.
Also da gibt es was in mir, das kann ich, aber ich muss das pflegen. Kann man auch lernen.
Und ja, dass man es überhaupt als Beruf machen kann, das war plötzlich für mich völlig klar. Und dann war mir absolut klar, das werde ich machen.
Das finde ich das Besondere, dass Sie gewusst haben, das werde ich machen. Sie haben das dann auch gemacht und zwar heimlich. Also Sie haben die Schule geschwänzt, um Theater zu spielen. Im Fragebogen haben wir das mal so ein bisschen angestoßen. Wissen Sie noch, welches Stück das war?
Gott, es hieß Le Bon Soup, also die gute Suppe.
Genau.
Und war eine französische Komödie im professionellen Theater in Toronto und die suchten ein Hotel Pagen und ich spielte zu der Zeit in einer Laiengruppe und war ja 15 Jahre alt und dann hat einer von den Schauspielern gesagt, hör mal, die suchen für ein Profistück, suchen sich wirklich einen Jungen. Mhm. Und ich habe vorgesprochen, ich habe gesagt, ja, wir können dich nehmen, du bist super. Und das war, ich musste dann tagsüber auf die Probe. Und das hatte ich nicht bedacht. Und dann musste ich natürlich so irgendwelche Briefe dann finden für die Schule dann, dass meine Mutter gesagt hat, ja, es tut mir leid, dass der Bill jetzt 2 Wochen, der war sehr, sehr, sehr krank und solche. Also ich war immer auf den Proben im Theater.
Das hat keiner gemerkt. Sie haben nicht nur bedacht, dass Sie da nicht zur Schule gehen können. Sie haben auch nicht bedacht, das haben wir im Fragebogen auch erzählt, dass es dann in der Zeitung stehen könnte und nicht nur einen Premierenbericht über La Bonne Soupe, sondern auch darüber, dass da Bill Mockridge drin aufgetreten ist. Und dann saßen Sie am Frühstückstisch und die Zeitung raschelte. Und dahinter las Ihr Vater den Premierenbericht.
Ganz genau. Das war eine sehr kleine Rolle, aber irgendwie war ich dem Kritiker aufgefallen und dann stand am Ende von diesem Bericht wirklich in dem letzten Viertel stand und übrigens Bill Mockridge spielte sehr herzig den Pagen oder irgend sowas. Und ich habe das gar nicht überrissen. Ich saß am Frühstückstisch, plötzlich machte diese Zeitung und mein Vater guckte mich an. Mein Vater war ein sehr strenger Mann und das war...
Erfolgreicher Anwalt.
Genau. Und das war nicht sehr witzig. Also der war wirklich sehr sauer.
Sie sind dann abgehauen.
Ja, es war so, dass er wirklich durchgedreht ist und hat gesagt, also, du hast mich belogen und betrogen und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. So geht man in dieser Familie miteinander nicht um und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, ich habe dir immer gesagt, ich werde Schauspieler und lass mir das nicht gefallen, dass ich in die Schule muss. Und dann bin ich wirklich abgehauen, bin sozusagen downtown gezogen und habe so ein kleines Zimmer gehabt. Ich habe Geld gehabt durch diese Veranstaltung, durch diese Show. Die habe ich ja 8-mal in der Woche gespielt, wie das so mal üblich ist in Nordamerika. Und das war, glaube ich, 3 Monate lang, sodass ich wirklich habe Geld verdient.
Aber Sie waren doch immer noch 15. Ich meine, was macht denn ein 15-Jähriger, der ein kleines Zimmer hat und gut genug Geld hat, um zu essen und zu trinken? Aber ansonsten?
Was habe ich da? Ich habe ja, gut, ich musste jeden Abend spielen. Was habe ich tagsüber gemacht? Ich weiß nicht, bin durch die Stadt gegangen, bin in die Geschäfte gegangen. Das kannte ich alles nicht, weil ich sonst immer in der Schule war. Ich habe dann im Theater natürlich für andere Produktionen souffliert und habe Requisiten gebastelt und all solche Sachen. Also die haben gesagt, hör mal, wenn du da bist, dann willst du noch ein bisschen Geld verdienen und so weiter.
Dann waren Sie halt im Theater. Und so ein richtig gutes Pflaster war das nicht, weil so ein kleiner, netter, lustiger 15-Jähriger, der ganz alleine lebt in so einer Theaterwelt, das war nicht nur lustig, oder?
Nein, ich merkte natürlich auch, dass die Schwulen also sehr spitz auf mich waren und ich habe dann angefangen, Alkohol zu trinken, um mich älter zu geben, mich älter zu fühlen und konnte mit dem Alkohol natürlich nicht so toll umgehen. Und mir wurde auch klar, ich glaube, das ist kein wirklich guter Weg mit 15. Und meine Mutter hat das mitgekriegt. Ich war irgendwann mal zu Hause, als mein Vater nicht da war. Und sie hat irgendwie, sie muss das mitgekriegt haben. Ist ja klar, ich bin ja selber Vater. Ich hätte wahrscheinlich auch sowas mitgekriegt. Und sie hat mich dann angemeldet. Es gab eine neue Theaterschule in Kanada, in Montreal. Und sie hat mich da angemeldet, hat gesagt, hab dich angemeldet zum Vorsprechen. Und da kannst du hingehen und gucken. Weil wenn du das unbedingt willst, dann musst du das auch lernen, richtig lernen. Und dann bin ich hingegangen und habe dann vorgesprochen. Und ich war zu dem Zeitpunkt natürlich noch 15. Und ich habe sehr leidenschaftlich vorgesprochen. Und mir war aber klar, das war der einzige Weg. Es gab nicht viele Theaterschulen. Das war die neue National Theatre School of Canada. Und ich habe am Ende nach dem Vorsprechen die angeguckt in der ersten Reihe und habe gesagt, ist doch gut, oder? Es reicht doch, oder? Wann fangen wir an? Und der große, große Powers Thomas, super, super englische Schauspieler, der stand auf und guckte mich lange an und sagte, William, nee, wir sind der Meinung, dass ein 15-jähriger Junge also nicht imstande ist, diesen Beruf zu lernen. Du hast zu wenig Leben gehabt. Und er hat gesagt, wir schlagen vor, du gehst zurück in die Schule, bis du 18 bist, machst Abitur und dann sprichst du nochmal vor und dann würden wir dich wahrscheinlich dann nehmen. Und guckte mich an und sagte, ist das okay für dich? Und ich habe völlig überzeugt gesagt, nein, das ist nicht okay. Wenn ihr mich nicht nehmt, werde ich mich umbringen. Ich bringe mich um. Und das war in dem Moment, meinte ich das, weil ich habe gedacht, es geht so nicht weit. Ich kann nicht nach Hause. Im Theater geht es so mit dem Alkohol, mit diesem Ganzen. Das ist auch eine Sackgasse. Ich habe gesagt, ihr seid der einzige Weg, wo ich überleben kann. Und da hat er gesagt, jetzt mach nichts Unüberlegtes. Wir überlegen uns das auch. Und 2 Wochen später kam der Brief und haben gesagt, wir werden es mit dir probieren. Aber die haben gesagt, wir glauben nicht, dass es funktioniert, aber wir geben dir eine Chance. Und das war die Chance meines Lebens.
Und das hat funktioniert. Und das ist manchmal, ist es ja so, da steht jemand auf der Bühne und der singt oder spielt um sein Leben. So stelle ich mir das vor. Sie waren der Allereinzigste in der ganzen Familie, der künstlerisches Talent hatte. Dass das Talent dennoch in den Genen, also geerbt war, das passt auf eine Art zusammen, die wir gleich erklären. Heute zu Gast ist der Schauspieler Bill Mockridge. Bill, Sie haben schon mit 15 gewusst, entweder ich werde jetzt hier Schauspieler oder ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Und in Ihrer Familie gab es Unterstützung dafür. Ich fand das toll von Ihrer Mutter, dass Sie dieser Schule angemeldet haben. Aber es gab nicht wirklich Verständnis. Also es gab, okay, wir sehen, du willst das machen, aber wir können nicht mit dir gehen innerlich. Keiner hatte Ihr Talent. Das fügt sich besser zusammen, wenn man noch ein Stück andere Geschichte von Ihnen weiß. Und zwar hatten Sie eine Köchin, die sehr gerade raus war und sehr unprätentiös und so. Und als Sie 5 Jahre alt war, hatten Sie mal Krach mit Ihrer Mutter. Und Ihre Köchin hat mit Ihnen geredet. Was hat die gesagt? Sie kam in die Küche.
Also ich weiß das relativ genau, weil das so ein ziemlicher Schicksalstag war. Meine Mutter hatte mich hinten so einen Klaps auf den Po gegeben, weil ich mit Sicherheit irgendwas gemacht hatte, was auch nicht gut war. Ich weiß nicht, was es war. Und mich hat das aber so gestört, dass sie mich geschlagen hatte. Und sie ist dann abgehauen und war sauer. Und ich bin in die Küche gegangen zu Esther. Esther war unsere Köchin und die war wirklich, ich war sehr oft in der Küche bei ihr, weil sie irgendwie eine Art hatte, was ich sehr mochte. Meine Mutter hatte nicht so viel Zeit. Die war so Benefits-Dame, Charity-Lady. Die war sehr viel unterwegs natürlich. Mhm. Unsere Köchin war sehr nett und hat immer mit mir geredet. Jedenfalls, ich bin in die Küche gegangen und habe sowas gesagt, wie ich ich hasse sie, ich hasse sie, ich will nicht, dass sie meine Mutter ist. Die ist immer so, haut mich auf den Po. Und da hat die Esther ganz so schlicht mich angeguckt und hat gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, die ist ja sowieso nicht deine Mutter. Und das war so ein Schlag in dem Magen, weil ich gedacht habe, wie ist die nicht meine Mutter? Wieso ist sie nicht meine Mutter? Und sie hat gesagt, nein, deine Mutter hat dich weggegeben und die hat dich angenommen, als du klein warst und du lebst hier und aber die ist nicht deine richtige Mutter. Und dann habe ich gesagt, aber wieso hat meine Mutter mich weggegeben? Mit 5 verstehst du das nicht. Also später natürlich als Erwachsener sagst du, okay, die hatte ihre Gründe, aber mit 5 sagst du, warum hat sie mich weggegeben? Und das, ich hatte vorhin gesagt, wahrscheinlich hatte ich dann das Gefühl, okay, du bist nicht so viel wert, du bist so zweite Wahl oder zweite Klasse und die hat dich weggegeben, weil du nicht gut genug warst. So denkt ein Kind. Und so habe ich auch gedacht, glaube ich. Deswegen, als ich diesen Pinocchio-Schauspieler gesehen auf der Bühne, der so toll war und so geliebt wurde von allen, habe ich gesagt, das ist es. Wenn ich sowas mache, vielleicht kommt meine Mutter irgendwann mal gucken und dann sagt sie, ach, der ist doch erste Wahl, den nehme ich zurück. Also
als Kind, klar, so denken Kinder so. Hat Ihre Adoptivmutter denn dann gewusst, dass Esther Ihnen gesagt hat, dass sie die Adoptivmutter ist?
Nein.
Das blieb alles so ungesagt?
Ja, ich habe dann meine Geschwister gefragt, weil die waren auch, also ich habe sie gefragt, seid ihr hier, seid ihr die Richtigen und ich bin der Falsche? Und die haben gesagt, nee, wir sind alle adoptiert. Die waren alle sehr viel älter als ich und die haben gesagt, wir sind alle adoptiert.
Also die wussten das?
Die wussten das, aber die waren älter. Also meine Schwester war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt, der andere war 12 und der andere 14. Das heißt, die wurden so mit 8 oder 9 aufgeklärt.
Man hätte ihnen das auch gesagt, aber noch nicht mit 5.
Genau. Ich hätte es wahrscheinlich auch einem 5-Jährigen nicht gesagt. Ja. Es lag wirklich eher daran, dass die Esther da einfach so knall auf Fall gesagt hat, ja, mach dir keine Sorgen.
War das hilfreich, dass die anderen in der gleichen Lage waren, alle auch zweite Wahl?
Ja, mit Sicherheit. Ja. Die wollten aber nicht, denen hat es gar nicht interessiert, wer die Eltern waren. Die haben gesagt, das sind unsere Eltern und fertig aus. Und bei mir, weil ich anders war, ich habe gesagt, aber ich habe für mich gesagt, ich passe hier nicht rein. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Anwalt und wir lebten sehr wohlhabend und ich bin auf die besten Schulen gegangen, aber habe mich, natürlich ist das schön, aber ich habe irgendwie das Gefühl, nee, das ist es aber nicht. Das ist nicht das, wo ich wirklich hingehöre.
Ende der 70er haben Sie sich sehr angestrengt, herauszufinden, wo Sie denn hingehören. Das ist auch eine abenteuerliche Geschichte, weil es ist Ihnen gelungen.
Ja, also es gab Ende der 70er, in Kanada wurden die Gesetze etwas lockerer und Kinder von adoptierten Familien konnten sogenannte Non-Identifying Information bekommen vom Jugendamt. Das heißt Informationen über die eigene Biografie, wer die Eltern waren, ohne Namen. Also es durften keine Namen genannt werden, aber du konntest hören, ja, du bist katholisch oder evangelisch oder jüdisch und deine Mutter war so und so und dein Vater war so und so. Und als ich hörte, mein Vater war Filmregisseur aus England, das war für mich eine Sensation, weil ich gesagt habe, nee, habe ich doch immer recht gehabt. Mhm. Und meine Mutter war Kunstlehrerin für Musik und Kunst an einer Hochschule, also beziehungsweise an einem Gymnasium. Das heißt, sie hat sehr viel gesungen, hat sehr viel Klavier gespielt. Ich habe auch gerne gesungen, schon als Kind. Und dann merkte ich, okay, das hast du wirklich in den Genen mitbekommen.
Aber es ist nicht, also ich habe so darüber gestaunt, dass ich das... Ja, dass sich die Gene so durchsetzen.
Ja, ich auch. Also mein Vater war Regisseur und mein Großvater stand in den Akten. Mein Vater hätte angegeben damals, dass sein Vater in Stummfilmzeit in England ein Filmregisseur war.
Ihr Sohn ist auch Regisseur.
Mein Sohn ist auch Regisseur.
4 Generationen Regisseur.
Ich nenne mich zwar Schauspieler, ich bin auch Schauspieler in erster Linie, ich habe aber 30 Jahre natürlich auch inszeniert und Regie geführt. Das heißt, mein Sohn, als er in Berlin so sein Diplom bekam von der Ernst-Busch-Schule als Regisseur, hat gesagt, Dad, ist dir klar, ich bin 4. Generation Regisseur. Das war schon toll.
Sie haben gesagt, ich wollte jemanden finden, der so aussieht wie ich. Also es ist ja vielleicht nicht nur das Gesicht, sondern auch das, was alles noch im Körper steckt. Aber das Gesicht haben Sie nie gesehen. Ihre Mutter wollte Sie nicht sehen.
Nee, sie wollte. Ich habe sie durch eine Agentur gefunden. Die haben gesagt, die haben mich angerufen. Ich war wieder in Kanada. Ich war immer in Deutschland und die haben hin und her Briefe geschickt. Und dann haben die gesagt, im Juni, bevor ich nach Kanada wieder kommen sollte, wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Sie lebt in London, Ontario, mit ihrer Schwester zusammen. Sie ist jetzt pensioniert, ist nicht mehr so ganz jung. Und das Problem ist, sie hat nie wieder geheiratet. Oder sie hat nicht geheiratet. Sie ist als Jungfrau, alte Jungfrau, da lebt sie mit ihrer Schwester, die auch nicht geheiratet hat. Und die haben gesagt, es wird sehr schwierig. Also wir schlagen vor, wir nehmen erstmal Kontakt auf. Und ich habe dann sehr dumm gedacht, nein, das kann nicht sein. Also sie, wenn sie meine Stimme hört, dann wird sie sofort sagen, Bill, komm hierher, ich muss dich sehen. Und es war leider genau das Gegenteil. Sie hat gesagt, als sie anrief, sie weiß nicht, wer du bist und du bist völlig verrückt, das stimmt hinten und vorne nicht. Ich habe nie ein Kind gehabt und wenn sicherlich nicht so jemand wie du und ich hole die Polizei, wenn du nochmal anrufst, dann so, lass das bitte. Und sehr streng. Sehr, sehr, genau das Gegenteil von dem, was ich gehofft hatte natürlich. Und dann fing ich an, so Briefe zu schreiben und zu sagen, ach, ich will nichts von dir. Ich bin Schauspieler, ich bin glücklich, ich lebe in Deutschland, also, aber ich würde dich gern kennenlernen.
Aber Sie wollten Ihre Mutter anschauen, aber Sie wollten selber auch angeschaut werden, oder?
Ja, ich glaube ja. Ich wollte auch sagen und zeigen, mir geht's gut, du machst dir keine Sorgen, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber sie hatte es ja. Sich keine Sorgen gemacht. Sie hatte mich wirklich ausgemerzt. Sie hat mich aus ihrem Herzen genommen und hat gesagt, der Mann, mein Vater war Engländer und der war jünger, der hat einen Film in Toronto gemacht zu dem Zeitpunkt und die sollten heiraten. Dann war sie schwanger mit mir und die Hochzeit war vorbereitet und dann wurde sie schwanger und hat gesagt, wir müssen ein bisschen früher heiraten, weil ich bin schwanger. Und dann hat er ihr die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, ich habe dich leider belogen, ich habe zwei Kinder in England, ich bin verheiratet, ich kann dich nicht heiraten. Und dann hat sie wirklich gesagt, so, weg mit dir, hat ihn sofort rausgeschmissen, hat dann gesagt, ich werde das Kind nicht annehmen, ich werde es abgeben. Und ich glaube, als ich aus dem Kreißsaal entfernt wurde, hat sie auch für sich gesagt, das war's. Ich will den Mann nicht mehr sehen, ich will das Kind nicht mehr sehen. Diese Episode in meinem Leben ist für mich beendet. Und das hat sie natürlich dann, ich war 36, glaube ich, 36 Jahre lang gesagt, es gab dieses Kind nicht.
Und es gab es auch weiter nicht und es ist auch nie dazu gekommen. Wozu es gekommen ist, dass Sie gesagt haben, ich werde Schauspieler und ich werde Schauspieler. Das erzählen wir in der zweiten Stunde.
Ein Nachmittag im Park. Es war einmal ein kleiner Junge, der hatte so oft vom lieben Gott gehört, dass er eines Tages beschloss, ihn zu besuchen. Er wusste nicht genau, wo Gott wohnte, aber ihm war klar, dass er wahrscheinlich ganz schön lange unterwegs sein würde, also packte er seinen Rucksack voll mit Trinktütchen und Keksen und machte sich auf den Weg, den lieben Gott zu finden. Nachdem er etwa 3 Blocks gelaufen war, sah er auf einer Parkbank unter einem Kastanienbaum eine alte, grauhaarige Frau sitzen. Der Junge setzte sich daneben. Vielleicht hat sie auch Durst, dachte er sich und bot ihr sein Trinktütchen an. Sie nahm einen vorsichtigen Schluck durch den Strohhalm, gab ihm das Trinktütchen zurück und bedankte sich bei ihm mit einem kleinen Lächeln. Danach nahm der Junge sein Kekspäckchen aus dem Rucksack, rückte etwas näher und bot ihr einen Keks an, den sie mit einem weiteren Lächeln annahm. Der Junge war begeistert. Endlich konnte man in Ruhe neben einem Erwachsenen sitzen, ohne vollgequatscht zu werden. Und ohne dass jemand fragte, wie es so in der Schule läuft und was man später mal werden will. Sie saßen den ganzen Nachmittag schweigend nebeneinander auf der Bank, aßen Kekse, tranken Apfelsaft und lächelten einander immer wieder kurz an, bis es dunkel wurde und Zeit für beide nach Hause zu gehen. Der Junge machte sich auf den Weg, blieb plötzlich stehen, rannte zurück zur Bank und umarmte die alte Frau ganz fest. Als er sie losließ, nahm sie sein Gesicht in ihre Hände, schaute ihn an und bedankte sich bei ihm mit ihrem schönsten Lächeln. Zu Hause sah die Mutter das Strahlen des Jungen und wunderte sich. Was ist mit dir denn los? Hast du denn beim Fußball gewonnen? Der Junge schüttelte den Kopf. Nee, ich habe Gott getroffen. Ja, wir haben sanft zusammen getrunken und Kekse gegessen. Und weißt du was? Die kann so schön lächeln. Zur gleichen Zeit kehrte auch die alte Frau, bestens gelaunt, in ihre Wohnung zurück. Ihr Sohn schaute sie an und runzelte die Stirn. »Mama, was ist passiert? Du siehst aus, als hättest du im Lotto gewonnen.« Sie antwortete, »Ja, also ich habe den lieben Gott im Park getroffen. Und ich muss sagen, ich war angenehm überrascht. Er ist doch sehr viel jünger, als ich dachte. Liebe findet man an den unterschiedlichsten Orten. Manchmal steckt sie in einem geteilten Butterkeks.
Zu Gast im Studio ist Bill Mockridge. Sie haben uns den kleinen Jungen mitgebracht. Mhm. Und da treffen gleich zwei Leute den lieben Gott auf einmal. Das ist so eine hübsche Geschichte. Und am Anfang habe ich Sie gefragt, wer Gott ist. Und Sie haben gesagt, der ist überall. Wo treffen Sie denn den lieben Gott?
Wirklich in allem. Wenn ich mir Zeit nehme zu gucken, ich habe wirklich festgestellt vor vielen Jahren, deswegen habe ich vor vielen Jahren diese Geschichte geschrieben, weil ich immer wieder merkte, dass ich Leute sehr schnell abtue. Das ist, ich treffe sehr viele Leute und eigentlich habe ich innerhalb von 2-3 Sekunden, mag ich diesen Menschen, mag ich den nicht, und vertue mich so oft. Ich treffe irgendjemand im Bus und habe das Gefühl, nee, der ist sauer und der ist zu und der ist überhaupt nicht nett. Und dann muss ich ihm irgendwas fragen, können Sie mir das Ticket entwerten oder irgend sowas. Und plötzlich lächelt er mich an oder sowas. Und ich denke, mein Gott, wie, du hast ihn. Und dann setze ich mich neben den und er erzählt mir irgendeine unglaubliche Geschichte. Es muss ja nicht so unglaublich sein, aber so eine tolle Geschichte, wo man denkt, mein Gott, ich habe diesen Mann als inakzeptabel abgetan in meinem Kopf ganz schnell und merke, das ist ein ganz toller Mensch. Ich sehe das auch, wenn ich Kanada bin und sehe irgendwie, ich sitze am Wasser und gucke rüber und mache so eine Momentaufnahme von der Natur, wie ich sie in dem Moment sehe. Und dann sage ich, man, jetzt guck dir das wirklich ganz genau an, wie die Tannen sind, wie das Wasser sich spiegelt, wie die Sonne sich spiegelt im Wasser und so weiter. Und dann merke ich, dass dann das ist für mich Gott. Die Begegnung oder das wirklich dahinter gucken, was alles da ist. Auch natürlich die Beziehung mit meiner Frau, die Beziehung mit den Kindern, diese Liebe, die da drin steckt. Also immer wieder hingucken und nicht einfach Sachen so oberflächlich beurteilen.
An der National Theatre School von Kanada, Bill Mockridge, haben Sie die Schauspielerei gelernt. Als Sie 1970 nach Deutschland kamen, haben Sie hier die Theaterwelt nochmal neu entdeckt. Hier gab es was Sie nicht kannten in der Theaterwelt.
Ja, es gab so ein jahrlanges Engagement, dass die Schauspieler hier wirklich ein Jahr lang, 2 Jahre, 3 Jahre lang fest engagiert waren. Die hatten dann im Sommer Ferien und wurden auch bezahlt in der Ferienzeit. Und es ging mir weniger um das Geld, es ging mir einfach darum, dass die jeden Tag gearbeitet haben. Die haben jeden Tag geprobt und am Abend irgendeine Veranstaltung gemacht, irgendeine Vorstellung gespielt. Und das heißt, die Stimme wird geübt, alles wird geübt, die Kunst des Schauspiels wird täglich geübt. In Kanada und in Amerika ist das nicht so. Da machst du ein Stück, wie ich in Le Bon Soup, dann spielst du das 3 Monate lang, 8-mal in der Woche und dann ist das fertig, dann bist du arbeitslos wieder. Ich habe als Kellner immer gearbeitet, ich habe in Manpower so auf der Straße gearbeitet, ich habe Enzyklopädien von Tür zu Tür verkauft und solche Dinge. Und dann kam irgendwann mal wieder ein Angebot und dann hast du das wieder gemacht. Und das in Deutschland, das war ein Paradies für Schauspieler. Ich habe den deutschen Schauspielern gesagt, das ist ja unglaublich, was ihr hier habt. Und habe auch den kanadischen Schauspielern gesagt, mein Gott, Deutschland, das ist ein Paradies für einen Schauspieler.
Das haben Sie dann auch genutzt, dieses Paradies. Sie haben Regie in Ulm geführt, Sie hatten Engagements in Heidelberg, in Basel und in Bonn. Sie haben viel Theater gespielt, aber dann haben Sie gefunden, Theater kann noch ganz anders sein. Und Sie haben das Improvisationstheater Die Springmaus gegründet. Was hat Ihnen denn gefehlt in diesem paradiesischen Theaterbetrieb?
Ja, ich habe so 20 Jahre lang wirklich tagtäglich Theater gespielt. Und irgendwann mal Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war dieses sogenannte Regietheater in Mode. Das waren sehr, empfand ich, schwerfällig inszenierten Stücke, manchmal 4, 5, 6, 7 Stunden lang. Und es ging immer um die Regie, also wie interessant, die Konzeption war immer wichtig und nicht die einzelnen Schauspieler, nicht so sehr. Und jedenfalls, mich hat das frustriert und ich habe gedacht, so nebenbei will ich versuchen, so ein kleines Kabarett aufzumachen, um ein bisschen so Entertainment anzubieten, weil ich hatte das Gefühl, die Leute kommen ins Theater, sie sitzen die 4 Stunden ab und dann gehen sie wieder weg und ich habe keine Ahnung, ob sie es gut oder schlecht fanden. Und deswegen erinnerte ich mich an die Impro-Spiele, die wir in Montreal
Darf
gemacht haben.
Darf ich dazwischen fragen, wie kann man keine Ahnung haben, wenn man im Theater war? Man merkt, ob das Publikum eins geworden ist oder ob sie sich langweilen, ob sie überfordert sind, das merkt man, das fühlt man doch.
Nicht wirklich. Also okay. du hast ja 600, 700, 800 Leute vor dir, die sitzen da und die klatschen in der Pause und nach der Pause gucken sie die zweite Hälfte an und am Ende klatschen sie. Man kommt vielleicht 4, 5 Mal auf die Bühne, verbeugt sich und geht hinten raus, die gehen vorne raus, aber es gibt keinen Kontakt und es ist jeden Abend dasselbe. Also du merkst nicht, boah.
Aber und nicht Applaus ist nicht warm oder höflich oder irgendwie, also Applaus ist ja nicht Applaus.
Ja, aber wenn du jeden Abend, Jahr für Jahr, also Abend für Abend, Jahr für Jahr, irgendwann mal sagst du, ja, das...
Sie wollten mehr als Applaus als Antwort, auch wenn der verschieden
ist. Nein, ich wollte wissen,
so eine Resonanz.
Finden die das gut, finden sie es nicht gut? Und ich stand einmal auf der Bühne selber und wollte fast, ich habe in Emilie Galotti den Prinzen gespielt und wollte eigentlich an die erste Reihe treten und sagen, ja, mal, findet ihr das überhaupt gut, was wir hier machen? Und wie könnten wir das anders machen, dass ihr begeistert werdet? Ich wollte Menschen begeistern und nicht einfach, dass sie da zugucken. Und dann habe ich gesagt, gut, ich erinnere mich an diese Impro-Spiele, die wir auf der Schauspielschule gemacht haben und habe gesagt, die hängen vom Publikum ab. Also da muss jemand sagen, was du zu spielen hast und dann spielst du das. Und da habe ich gesagt, vielleicht könnte es sein, dass das deutsche Publikum das auch gut findet. Ich war nicht sicher, weil ich dachte, boah, die sind schon sehr konservativ. Aber ich habe eine Truppe zusammengestellt, 6 junge Leute, 3 Mädels, 3 Jungs, habe denen diese Impro-Spiele beigebracht und dann haben wir ein ganz kleines, da war ein Theater mit 75 Plätzen und dann haben die erste Aufführung, das war März 83 und ich saß da hinten und die spielten dann erstmal ein paar Sketche und dann trat, glaube ich, war sogar die Margie Kinski an die Bühne, an die Rade und sagte, so Leute, jetzt ist der feste Teil vorbei, jetzt wollen wir improvisieren und das geht nur, wenn ihr uns sagt, was wir spielen sollen. Wo soll, was für ein Ort, wo soll die nächste Szene stattfinden? Und da war erstmal absolut Ruhe im Publikum und ich saß da und hab da, oh Gott, die werden nichts sagen, Und dann kam plötzlich so, ja, am Bahnhof und dann sagte irgendjemand, nee, das ist aber doof, nee, lieber im Zoo. Und dann sagte jemand, nein, in der Kirche. Und dann merkte ich, ja super, die haben sich richtig überboten an Vorschlägen und dann haben die irgendwas genommen, haben das gespielt und das es war innerhalb von einer Stunde für mich klar, das wird was.
Und das ist, also ich habe mir im Internet das ein oder andere angeguckt, ich habe mir ein Video angeguckt von den Springmäusen, die holen dann jemand nach vorne, die sagen erstmal, du bist Lehrer und er sagt, nein. Ich bin Pädagoge, alles lacht und dann geht er nach vorne und es ist so eine liebevolle Art, mit dieser Unbeholfenheit und dieser Schüchternheit umzugehen. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Und dann bekommt er, bekommt eine Liste von Emotionen und von Musikgenres, er kann aber auch selber machen und dann geht es los. Also es ist irgendwie bis heute so, dass das Publikum so ein bisschen schüchtern ist.
Nein, es gibt ganz verschiedene, gerade die Rheinländer sind sehr gerne auf der Bühne, die kommen gerne auf die Bühne, sind selbst Darsteller in vielen, vielen Fällen. Also da ist es eher so, dass man vorsichtig sein muss, dass die nicht versuchen, zu viel zu machen.
Okay.
Man darf sie, wenn man auf die Bühne holt, dann darf man sie nicht weder runter machen, noch sozusagen vorführen. Man muss sie schon gut machen.
Also ich fand das liebevoll, wie sie damit umgegangen sind, die Schauspieler auf der Bühne. Und ich fand noch was anderes. Also das Tempo, mit dem nicht nur Emotionen und Musikgenres, sondern die ganzen Gesichter und die ganze Ausstrahlung der Schauspieler sich ändern, das fand ich total beeindruckend.
Es ist auch. Also da sind für mich ganz spezielle Menschen, die sowas können. Und man kann eigentlich, wenn ich so ein Vorsprechen mache, sind ja 60, 70 Leute, die sich bei Springmaus vorstellen, wenn sie da sagen, oh, ich wäre gern so eine Springmaus. Und du siehst wirklich innerhalb von einer Minute, hat es jemand oder hat es nicht. Und von den 70 Leuten sind es meistens 5, 6, die diese Fähigkeit haben. Und die holst du dir raus und dann fängst du an, mit denen zu arbeiten. Und auch dann ist es nicht sofort. Es ist wie Fußball. Die müssten zusammen spielen, viel spielen. Und dann kommt dieses Teamwork zusammen und dann arbeiten sie zusammen. Deswegen der eine Springmaus-Ensemble seit fast 15 Jahren zusammen.
Einmal hat Margie Kinski vorgesprochen. Daraus ist nicht nur eine Springmaus geworden. Ich habe das Vergnügen, dass ich heute Bill Mockridge zu Gast habe, den Sie vielleicht von der Springmaus oder aus der Lindenstraße kennen. Und vielleicht wissen Sie auch, dass er 6 Söhne hat, zusammen mit Margie Kinski, Comedian wie er selber auch. Margie auf der Bühne beim Vorsprechen für die Springmaus kennengelernt. Aber Bill Mockridge, haben Sie da gleich die Mutter Ihrer Kinder in ihr gesehen?
Nein, nein. Ich habe ein Naturtalent gesehen auf der Bühne, eine Naturkomikerin, wie ich selten so jemanden gesehen habe, gerade als Frauen. Bei Frauen ist es oft so, dass man lange suchen muss, bis man wirklich eine Frau findet, die zu ihrer Komik steht. Und das tat sie hundertprozentig und die war absolut überzeugend. Und ich habe sie erst mal engagiert. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten lang vorgesprochen. Mir war völlig klar, die ist die Erste, die nehme ich auf jeden Fall. Und dann über die ersten Jahre habe ich sie wirklich immer bewundert auf der Bühne. Ich fand sie aber auch als Frau sehr, sehr toll. Und eigentlich zu dem Zeitpunkt hatte ich so einen versteckten Kinderwunsch. Und ich habe auch beobachtet, sie war super mit Kindern. Wenn wir irgendwo waren als Truppe und ich war mit dabei, da kam so ein kleiner dreijähriger Junge oder sowas. Ich merkte, boah, die kann ja super mit Kindern umgehen. Und dann entstand so mehr und mehr und mehr dieser Wunsch, dass wir vielleicht zusammen ein Leben verbringen könnten.
Da kommen ganz viele unterschiedliche Einflüsse zusammen. Ne? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen, da redet sie immer nur von dem Holzfäller. Der Holzfäller sind natürlich sie, Kanadier. Und sie ist die italienische Mama und die böse Schwiegermama, die keine Schwiegertochter ins Haus lässt, weil keine ist gut genug.
So ist es.
Oh mein Gott. Also da kommen einfach der evangelische Kanadier und die katholische Mama, da kommen einfach ganz viele Dinge zusammen. Also es ist so bunt.
Es ist sehr bunt. Es war immer 90% war wunderbar, ganz toll. Und da haben wir uns wirklich auf Anhieb verstanden. Deswegen sage ich auch den Jungs immer wieder, wenn du eine Freundin hast, guck ein bisschen, was für ein Background hat sie. Woher kommt sie? Wie ist sie erzogen worden? Was hat sie für Wertigkeiten und so? Einfach, weil das Leben so viel einfacher macht. Wenn die große Leidenschaft vorbei ist, nach 2 Jahren weiß man einfach, die große Leidenschaft ist immer vorbei, dann musst du mit dem Menschen klarkommen. Und es hilft einfach, wenn der ein ähnlicher Background hat. Es klingt zwar altmodisch und engstirnig, aber ich glaube fest daran, weil die Margie hatte ein anderes Background, aber doch sehr viel, wir hatten sehr viele Ähnlichkeiten und das hat uns immer getragen über die Jahre. Das einzige Problem, was wir hatten, war die Erziehung mit den Kindern, weil sie ist sehr katholisch und sehr genau und sagt, nee, das hat so zu sein. Und ich bin natürlich ein Alt-68er, der sagt, ja, man muss über alles reden können, man muss über alles verhandeln können. Kinder mit 14, 15, 16 muss man auch ihre Eigenständigkeit ein bisschen überlassen.
Und Sie sagen da so, das einzige Problem, das ist ein Riesenproblem.
Ja. Es war auch ein Riesenproblem. Und wir haben uns aber immer wieder gefunden, indem wir uns Inseln geschaffen haben, dass wir abgehauen sind. Wir hatten die italienische Mutter, Margis Mutter war da und sie hat dann gesagt, Gott, ich passe auf die Kinder 2-3 Tage auf und dann sind wir abgehauen nach London oder Brüssel, es war relativ egal wo, aber um diese Ehe wiederzufinden und die Gemeinsamkeit wiederzufinden, was uns immer wieder gelungen ist. Aber das Problem war einfach, da knallten 2 Welten aufeinander, ob das mit katholisch oder evangelisch zu tun hat, aber doch ein bisschen hatte es was damit zu tun. Also sie ist sehr prinzipienstark und ich bin ein Mensch, der sagt, ich muss erstmal den Menschen sehen und dann entscheiden, was ist die richtige Entscheidung für diesen Menschen.
Also prinzipienstark ist das eine. Einer ihrer Söhne hat in irgendeinem Interview gesagt, meine Mama hat immer gesagt, Burnout kann man nicht röntgen, steh auf. Also auch einfach hart, oder?
Ja, ist richtig. Aber die ist so und die kennen sie so. Sie ging natürlich mit den Jungs oft sehr ruppig um, aber ich habe dann später gefragt, wie war das für euch? Und da haben die gesagt, ja, so ist die halt. Es ist die Mama. So ist sie. Und wir lieben sie auch deswegen. Und ich glaube, die haben wirklich, dass es sehr gut funktioniert hat bei uns, dass die Margie ihr Ding durchgezogen hat und ich mein Ding. Und dadurch haben die Jungs so wirklich eine Rundum-Erziehung bekommen.
Das Beste aus 2 Welten, ja, möglicherweise.
Genau, es war nur ich fand es nur für mich und für sie war es manchmal schwierig.
Manchmal haben sie, außer dass sie zusammen 6 Söhne großgezogen haben, auch noch zusammengearbeitet. Zum Beispiel in der Lindenstraße. Und die Lindenstraße, die kommt gleich. Das Domradio mit der Sendung Menschen und der Lindenstraße. In der Lindenstraße ist Bill Mockridge Erich Schiller. Sie wissen schon, der mit dem Reisebüro und der 2. Ehemann von Mutter Beimer. Über die Lindenstraße ist schon so viel berichtet worden, dass ich mich gefragt habe, ob wir das hier auch wirklich machen müssen. Andererseits, Bill Mockridge, wir sind bald 25 Jahre in der Lindenstraße dabei. Kann eine biografische Sendung über Sie ohne die Lindenstraße auskommen?
Ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Es ist ein Teil meines Lebens geworden. Ich bin sehr froh, vor 25 Jahren da eingeladen worden zu sein, bei der Sendung da mitzuspielen, weil es für mich natürlich vieles ermöglicht hat. Ich wusste damals, wir werden viele Kinder haben, wir hatten damals 3 Kinder und ich war sonst in Serien und Filmen viel unterwegs im Ausland. Ich habe so gern so Söldner gespielt in so Actionfilmen und ich habe das gerne gemacht und war aber natürlich dann viel in Marokko und in Spanien.
Sie haben das gerne gemacht?
Ja, sehr gern. Ja, wunderbar. So Harrison Ford so mäßig mit Zigarre und Jeeps durch die Wüste und so, das fand ich toll. Aber ich war natürlich viel weg. Und dann habe ich gesagt, so, ich müsste irgendwas finden, was zu Hause ist. Und der Dirk Bach, der Dirk war im Springmaus-Ensemble mit drin und der liebte die Lindenstraße und hat gesagt, boah, wenn ich da mitspielen könnte, das wäre das Größte für mich. Ich habe gesagt, findest du das wirklich so gut? Und er hat gesagt, ja, ich finde das sehr, sehr, sehr kultig, absolut kultig. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann habe ich mich beworben, habe zu meiner Frau gesagt, vielleicht wäre das was. Und dann kam ich die Gelegenheit vorzusprechen, weil die suchten den neuen Lover von Mutter Beimer.
Das ist aber keine Söldner, keine Marlboro-Rolle Harrison Ford.
Nee, überhaupt nicht. Das war so es war ein Kanadier, der kommen sollte. Also ich habe ihn zum Kanadier gemacht, weil die gemerkt haben, mein Deutsch war nicht lupenrein oder akustisch ganz, ganz, ganz deutlich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach zum Kanadier, was ich bin, der halt gut Deutsch sprechen kann. Und das haben die gemacht, fand das sehr interessant. Und ich bin da eingestiegen und das hat wirklich natürlich finanziell 25 Jahre lang sehr, 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 sehr viele Rechnungen bezahlt und sehr viele Kinderdinge bezahlt. Das heißt, es war für mich eine tolle Sache. Und ich auch als Schauspieler. Ich finde es faszinierend, über 25 Jahre lang.
Also natürlich ist das einfach auch was Entspannendes, wenn man weiß, ich kann diese Rechnungen bezahlen und die Kinder können irgendwelche Sportsachen,
ja,
oder
ganz genau. Bei 6 Kindern kommt schon was zusammen.
Ja, aber natürlich. Also das Entspannende, das kann ich gut verstehen. Aber es gibt viele ernste Schauspieler und das sind sie ja. Sie haben Emilia Galotti eben erzählt. Ne? Also die würden das nicht mit spitzen Fingern anfassen, so eine Serienrolle.
Absolut. Also ich war nur zu dem Zeitpunkt ein bisschen mit dem Theater durch. Das fand ich nicht so toll. Dann habe ich 83 die Springmäuse gegründet. Dann war ich 7 Jahre lang die künstlerische Leiter Springmaus. Und das heißt, das fand ich natürlich toll. Mhm. Und plötzlich kam so diese Idee mit Fernsehen, wo ich dann nicht von zu Hause weg sein sollte. Und ich war 43, 44 oder so. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, ich glaube, die große Kommissarrolle kommt nicht mehr. Und ich glaube, ich müsste sehr froh sein, wenn ich wirklich eine Sache bekomme, wo ich sage, so, ich werde ja über die Jahre ein Seriendarsteller werden. Und ich habe das auch sehr bewusst. Ich habe gesagt, mit Sicherheit kriege ich dann nichts mehr Großes angeboten. Aber ich habe gesagt, mir ist die Familie wichtiger. Und trotzdem mache ich meinen Beruf als Schauspieler im Fernsehen.
Warum kriegen Sie dann mit Sicherheit nichts Großes mehr angeboten?
Weil, das sehe ich bei vielen Kollegen aus der Lindenstraße, wenn sie aussteigen, ist erstmal 2-3 Jahre, dann kriegen die gar nichts, weil man einfach abgestempelt ist. Du bist der Erich Schiller aus der Lindenstraße, dann sagt man dir, du kannst doch keinen Kommissar spielen. Und das ist sehr schwierig. Deswegen habe ich da sehr mit offenen Augen gesagt, okay, ich gehe diesen Weg für mich und für die Familie.
Aber das hört sich gar nicht, also sowieso nicht bitter, aber auch noch nicht mal wehmütig an. Es hört sich an, wie Sie eben über das Alter erzählt haben, so dass Sie das Potenzial in dem sehen, was Sie da machen und sich dafür so frei sind, okay, ich mache das, das ist vielleicht kleiner als irgendwie eine große Kommissarrolle, aber wenn ich das mache, dann habe ich doch kein Problem mit. Dann auch richtig.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist also, ich finde das
auch,
ja, vielleicht. Ich finde es ich suche einfach das Positive, weil ich bin ein Mensch, ich bin Löwe, ich lach viel, ich bin gern auf der Sonnenseite des Lebens und wenn irgendwas kommt, was schattig aussieht, dann versuche ich da die Sonne da reinzubringen und zu sagen, ich mach mir das schon schön. Und ich freue mich über die 25 Jahre Lindenstraße. Ich habe tolle Kollegen, wir sind ein tolles Team. Das hat wahnsinnig viele Türen für mich in ganz Deutschland aufgemacht. Also das sind sehr, sehr viele positive Seiten. Die schauspielerische Arbeit auch in der Lindenstraße ist sehr ernsthaft. Wir haben sehr, sehr gute Regisseure und wir haben sehr gute Kollegen. Kollegen. Und mit der Marie-Louise zu arbeiten, ist wirklich ist wunderbar. Sie ist langjährige Bühnenschauspielerin gewesen, wie ich bin Schauspieler. Das heißt, die Fachsprache stimmt miteinander. Und ich finde auch das politische Engagement von dem Geißendörfer absolut glaubwürdig. Er will einfach nicht nur Herzschmerz, er will natürlich die großen Themen, die er tatsächlich 30 Jahre lang immer wieder angepackt hat. Ob das Atomkraftwerke oder Asylanten oder Homosexualität. Also das steckt wirklich dahinter.
Bill Mockridge, ein ganz klein bisschen Zeit bleibt uns noch hier im Domradio in der Sendung Menschen. Und in der Vorbereitung hat mir eine Kollegin, die Uta, die Domradio-Hörer kennen die Uta Vorbrot, einen Auszüge geschickt und da war ein Zitat von Ihnen bei und da stand, also ich hätte auch Priester werden können. Habe ich so ein bisschen geschluckt und gedacht, oh, das Domradio muss ja nicht die Jesuskurve kriegen, das kann so ein bisschen so ganz schief gehen. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre und in irgendeinem Interview haben Sie gesagt, ich habe ganz viel zurückgefahren, ich habe so Dinner-Shows gemacht und Musical gemacht, habe ich alles eingelassen, damit ich mit dem Alter unterwegs sein kann, damit ich den Menschen was geben kann. Und dann hatte ich das Gefühl, also Sie sind zwar nicht Priester geworden, aber Sie haben eine Botschaft, oder?
Ich glaube ja. Also ich, dadurch, dass mein Großvater und mein Urgroßvater, kamen aus dieser Ecke, war das irgendwie in der Familie. Mein Vater ist dann Rechtsanwalt geworden, aber es war immer in der Familie. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, vielleicht sollte ich Priester werden, beziehungsweise Pfarrer werden, weil ich Menschen was geben wollte, weil ich das Gefühl habe, wenn man Menschen gute Ideen, gute Bilder in den Kopf setzt, dann können sie ein bisschen was damit anfangen. Und eigentlich, gerade jetzt so seit 2-3 Jahren, meine Programme werden mehr und mehr, kommen sie dahin, dass ich den Leuten das Gefühl geben, dass ich dem Alter ein anderes Image geben will, dass ich den Leuten das Gefühl geben will, das kann, wenn man das anders annimmt und wenn man es bewusster lebt, diese 5 L's, dieses Laufen, Lieben, Laben, Lachen und Lernen, wenn man die täglich ein bisschen pflegt, dann kann man aus dem Alter, wo man sagt, oh, ich habe Angst davor, das ist nur Krankheit, es ist nur Verlust und es ist nur schrecklich, dass man sagen kann, nein, das muss überhaupt nicht so sein. Und die Leute, die in meine Shows kommen und die immer wieder mit mir reden oder mir E-Mails schicken, sagen, du gibst uns so viel und man hat wirklich das Gefühl, ja, das kann wirklich eine tolle Zeit und man kann es bewusst beeinflussen und das gefällt mir, dass ich den Leuten das geben kann. Es ist auch natürlich ein bisschen Eigentherapie, dass ich sage, also
genau. Also Sie gehen den Weg vor, aber Sie sagen, ich gehe den Weg und ich gehe ihn so, dass Sie ihn auch gehen könnt. Ich nehme euch mit.
Ganz genau.
In der Pause war ich eben draußen und dann sagt eine Kollegin, den habe ich ihm aber viel dicker vorgestellt. Weil Sie haben ganz viel abgenommen und angefangen Sport zu machen. Das haben wir am Anfang der Sendung auch schon erzählt, dass Sie in diesen Jungbrunnen gefallen sind. Aber das ist ja auch was Exemplarisches. Wenn Sie in den Jungbrunnen fallen, können andere das vielleicht auch?
Ja, also mein neues Buch wird eben handeln von diesem Jahr im Jungbrunnen und ich erzähle, wie es geht und versuche die Leute da anzuregen, dass sie sagen, ja, man kann wirklich, weil ich sage, wenn ein 67-Jähriger sein Leben ein bisschen ändern kann, dann kann eigentlich jeder Mensch das tun. Und ich habe, glaube ich, 15 Kilo abgenommen und ich habe auch vor, sie nicht mehr mir anzufressen.
Ja, braucht viel Disziplin?
Ja, es braucht Disziplin, aber es braucht eher Disziplin zu sagen, ich gehe zum Fitnesscenter oder ich gehe jetzt radeln oder ich gehe jetzt schwimmen. Das muss eine Sache sein, die man, wo man nicht mehr drüber nachdenkt oder diskutiert. Man sagt einfach, that's my job now, jetzt mache ich das. Das mache ich täglich, eine halbe Stunde oder sowas. Das gehört einfach dazu. So eine halbe Stunde, da diskutiere ich nicht drüber. Mit mir selber, also mit meinem inneren Schweinehund. Und dann geht man hin. Aber es macht auch tierisch Spaß. Also ich finde, ich fühle mich sehr viel klarer im Kopf. Ich komme die Treppe wunderbar hoch und komme nicht außer Atem. Ich stehe auf der Bühne und bin sehr viel lebendiger und sehr viel leichter als früher. Mein Arzt hat gesagt, Bill, du musst dir vorstellen, du 15 Kilo, das sind 10 Liter Eimer Wasser und ein 5 Liter Eimer Wasser hast du verloren. Jetzt stell dir vor, du trägst diese 15 Kilo in den zweiten Stock. Das hast du jahrelang getragen am Körper und jetzt sind die weg. Und das macht einfach leichter und es tut einem gut. Und ich will als Beispiel da dienen, dass die Leute sagen, wenn der Bill das kann, dann kann ich es aber auch.
Damit man so denkt, braucht es ja so die Überzeugung, das Leben macht nicht nur Lust, das macht auch Sinn. Also es macht nicht nur Lust zu leben, das ist ja irgendwie nett, aber wenn es keinen Sinn macht, also Sie müssen doch auch die tiefe Überzeugung haben, das macht Sinn, dass ich lebe.
Auf jeden Fall. Also ist ja allein die
Sie
Liebe
gucken so, als wäre die Frage unsinnig.
Allein die Liebe zu meiner Frau, die Liebe zu meinem Beruf, zu meinen Kindern, zu den Projekten, die ich mache, das macht so viel Spaß. Das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass ich mich auch als Mensch so weit, dass meine Potenziale ausschöpfen, genau, dass ich wirklich, also das alles, was in mir steckt, wirklich zum Tragen bringe und nicht einfach sage, ja, ich habe keine Lust mehr, ich bin zu müde oder wie auch immer, sondern dass man sagt, nee, ich will das ja machen.
Bill Mockridge, ich bin gespannt, was es da noch alles auszuschöpfen gibt.
Und es wird noch eine ganze Menge geben, also auf jeden Fall in den nächsten 40 Jahren.
Ich würde mich freuen, wenn ich das auch ein bisschen mitkriege, was Sie aus sich rausschöpfen, wo das alle sehen, jeder kann aus sich rausschöpfen. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Danke allen, die zugehört haben und uns allen zusammen wünsche ich fröhliches Ausschöpfen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Tschüss.